Gelobt sei der Name des Herrn für das große Vorrecht, dass wir hier sein dürfen, in seinem Namen sein Wort hören können und nicht nur das, sondern innerlich mitgehen, teilhaben an dem, was Gott tut und von Herzen glauben, wie wir es bereits gehört haben. Auch ich möchte meinerseits alle ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Besonders freuen wir uns, wenn Geschwister aus dem Osten kommen. Gott möge sie segnen in unserer Mitte und reichlich austeilen, dass alle ein vollgerütteltes Maß an Wort und Segen Gottes mitnehmen können. Wir sind dem Herrn dankbar, dass er die Wege ebnet, Türen öffnet, Möglichkeiten gibt, dass das Wort getragen werden kann und auch, dass die eisernen Türen sich öffnen. Und wir hoffen wirklich, dass in Kürze noch vieles anders, besser wird, so dass das Wort des Herrn ungehindert laufen kann, bis die Enden der Erde erreicht sind und der Herr die Seinen gerufen hat und wiederkommen wird, um sie in seine Herrlichkeit heimzunehmen. Genauso möchten wir alle anderen herzlich willkommen heißen, speziell die zum ersten Mal hier sind. Gott möge euch, Gott möge uns segnen, wirklich sichtbar segnen, wie er es getan hat, als er seinem Volke gnädig war und nicht zürnte, als sein Volk in seinem Willen erfunden wurde, in seinen Wegen wandelte und sich dessen gewiss war, dass Gott unter ihnen wandelte, wohnte, wirkte. Wenn wir das Alte Testament betrachten, dann gab es tatsächlich verschiedene Zeiten. Zeiten des Segens, des Gehorsams unter dem Volke Gottes. Und es gab Zeiten der Trübsal, der Gefangenschaft, der Demütigung, des Ungehorsams. Es gab verschiedene Zeiten im Laufe der Heilsgeschichte und der Geschichte. Genauso mag es in unserem persönlichen Leben sein und im Leben der Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir möchten in eine Zeit hinein gelangen, in der Gott uns segnet, Wohlgefallen an uns hat, Freude über uns empfindet und wirklich segnen kann. Wir sind, so glaube ich, auf dem besten Wege dahin.
Amen.
Wir können ja nicht mehr als Gott glauben.
Ja.
Und es gibt das Wort, ich glaube im 1. Johannes, im 5. Kapitel, im 10. Vers, da steht, wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner.
Ja.
Wenn Gott etwas sagt und die Menschen ihm nicht glauben, also das, was er sagte, nicht glauben, dann machen sie ihn zum Lügner, genauso, als würdet ihr mir etwas sagen und ich würde es euch nicht abnehmen, ich würde es nicht glauben. Was wäre das? Die Sünde des Unglaubens ist in der Tat die schlimmste. Sie ist eine direkte Beleidigung des allmächtigen Gottes.
Ja.
Wer Gott nicht glauben kann, der wird in seiner Sünde, nämlich in der Sünde des Unglaubens, sterben.
Ja.
Und davor bewahre uns Gott. Wir sind dafür dankbar, dass Gott uns geholfen hat, dass wir im Glauben zu ihm kommen durften und dass er uns gerettet, vergeben, angenommen und zu seinem Eigentumsvolk aus Gnaden gemacht hat. So sind wir dem Herrn wirklich für alles dankbar. Das Wort läuft, es wird verkündigt, Die Letzten werden herausgerufen, ganz gleich wer und wo sie sind. Und ich habe es oft genug gesagt, wie bei Paulus, so auch in diesen Tagen, vor hoch und niedrig wird Zeugnis abgelegt und Gott weiß, wen er retten kann und wer sich retten lässt und zu ihm kommt. Die Wahl liegt nicht bei uns. Uns ist die Verkündigung auferlegt worden. Der Rest ist zwischen Gott und den Menschen. Ob sie annehmen oder ablehnen, ja oder nein sagen, das können wir nicht beeinflussen. Aber eins dürfen wir tun, das große Angebot Gottes weitergeben und herzlich einladen und ausrufen, lasset euch versöhnen mit Gott. Gott hat sich mit der Menschheit versöhnt am Kreuz auf Golgatha in Jesus Christus, unserem Herrn. Aber jetzt ergeht der Ruf, lasset euch mit Gott versöhnen. Er hat sich mit uns versöhnt. Aber jetzt müssen wir die Versöhnung annehmen und ihm dafür von Herzen danken. Wie gesagt, aus diesen drei Ländern haben wir sehr Gutes zu berichten, wie vorher schon aus den zentralafrikanischen Ländern. Es scheint so, als habe Gott diesen Kontinent speziell heimgesucht in den letzten Jahren. Menschen strömen in großen Scharen zusammen, das Wort des Herrn zu hören. Auch speziell in Abidjan hatten wir gesegnete Versammlungen. Viele Brüder kamen aus verschiedenen Orten, aus Nachbarländern, um das Wort des Herrn zu hören. Fragen sind beantwortet worden, was nicht klar war, ist geklärt worden. Und ich bin immer wieder neu dankbar für die Verbindung, die wir zum Worte Gottes haben. Und ich wage fast zu sagen, und das nicht aus Übermut und nicht aus Überheblichkeit, auch mir kann manches passieren, aber eine Trennung, eine Lösung vom Worte Gottes, es scheint mir unmöglich zu sein. Ich bin ein Teil des Wortes. Das Wort ist in mir und ich bin im Worte. Eine Lösung vom Worte kann bei einem wahren Gotteskind nicht möglich sein. Denn das Wort ist der Same. Und es heißt, wenn der Same in euch bleibt, 1. Johannes, dann können wir nicht gegen Gott sündigen. Und dann natürlich auch, dass Gottes Wort in Ewigkeit bleibt, wie wir es gehört haben. Und Jesus sagte, wenn meine Worte in euch bleiben, nicht nur, dass ihr sie hört, darüber diskutiert, dass sie in euch bleiben, zur Offenbarung werden, wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir bleibt, das ist der Punkt, um den es eigentlich in diesen Tagen geht. Bruder Kupfer zeigte mir vorher eine Broschüre mit einer langen Liste von verschiedenen Kirchen und Freikirchen und Gemeinschaften. Und ich habe einen kurzen Blick darauf geworfen. Und der Bruder Ross hat es ja schon erwähnt, es sind Menschen, es sind Stimmen, die laut werden. Wie dankbar können wir sein, dass Gott zu uns durch sein Wort geredet hat. Nicht, was diese Richtung oder jene Richtung sagt, sondern das, was Gott in seinem Worte gesagt hat, Amen, ist für uns verbindlich. Amen. Am Ende wird sowieso alles gemäß dem Worte Gottes beurteilt werden. Zwei Bekanntgaben. Wir werden immer wieder gefragt, ob das Abendmahl nicht öfters in unserer Mitte gefeiert werden könnte. Ich kann euch damit trösten, dass wir am ersten Wochenende im Oktober, so Gott will, das Mahl des Herrn haben werden. Auch wir möchten es gern öfters feiern. Aber Ich habe darin wahrscheinlich von Anfang an die Leitung des Heiligen Geistes verspürt. Ich wollte aus nichts eine sich wiederholende Form machen, dass es zur Gewohnheit wird. Das wollte ich nicht, das liegt mir nicht. Wir haben es aber doch oft genug im Jahr und zu besonderen Anlässen. Das Passa wurde ja auch nicht jeden Sonntag oder jeden Sabbat gefeiert und so weiter. Das Mahl des Herrn oder genannt Brotbrechen hat man im Urchristentum allerdings täglich gemacht, hin und her in den Häusern. Man kann es nachlesen in der Apostelgeschichte. Es gibt darüber keine direkte Verordnung, wie oft es gefeiert werden soll. Und ich halte es dafür, dass, wenn es gefeiert wird, dass es in Andacht geschieht, dass unser ganzes Herz bei der Sache ist und uns Golgatha immer neu vor Augen gestellt wird, nämlich das, was dort geschah. Lasst uns in die Wortbetrachtung hineingehen. Ihr wisst, an unserer oder hier an dieser Stätte befolgen wir das Wort, das Paulus damals an die Gemeinde gerichtet hat. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ich glaube nicht, dass ihr Geschichten gehört habt, die hier verkündigt wurden, sondern immer wieder neu Gottes Wort gehört, weil es verkündigt worden ist. Mir liegt es am Herzen, dass wir als Gemeinde des Herrn begreifen, dass wir nicht nur die Wahrheit gehört haben, sondern dass Gott uns zu der göttlichen Ordnung, wie sie im Worte geschrieben steht, zurückbringen möchte und uns wirklich auferbauen auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde, nicht nur als Einzelne hier und da, sondern als Gesamtgemeinde auferbauen möchte. Ich lese aus dem 1. Petrus, dem 2. Kapitel, 1. Petrus, 2. Kapitel, Vers 3 bis 5. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, habt ihr es aufgeschlagen? 1. Petrus 2, Vers 3. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, darf ich fragen, ob wir es geschmeckt haben.
Amen.
Der Psalmist sagte, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Hier wird uns die Frage gestellt oder als Tatsache hingestellt, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, wenn ihr zu ihm, dem lebendigen Stein, herantretet, der von den Menschen zwar als unbrauchbar verworfen, bei Gott aber als ein auserwähltes Kleinod gilt, so werdet auch ihr selbst als lebendige Bausteine zu einem geistlichen Hause, zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. Ein Aufbau findet statt. Wer geschmeckt und gesehen hat, wie freundlich der Herr ist. Uns ist die Freundlichkeit Gottes erschienen, so schreibt Paulus an Titus. Gott ist der Menschheit wohlgesonnen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat sich uns freundlich, lieblich in Gnade zugewandt und wir haben es geschmeckt. Wir haben es erlebt und sind dafür dankbar. Aber das ist ja nur der Anfang. Dann sollen wir im Glauben zu ihm herantreten, zu dem lebendigen Stein, den die Bauleute verworfen haben, wie sie uns verwerfen. Es gibt keinen wahrhaft Gläubigen, der nicht verworfen worden wäre. So wie Christus, der Eckstein, verworfen wurde. Nirgendwo hatte man für ihn Platz. Man sagte, wir wissen nicht, woher dieser ist. Die Leute wissen auch nicht, wohin wir gehören. Würde man in dieser Stadt, in diesem Lande fragen, dann bekäme man mit Sicherheit die Antwort, das ist irgendwie eine internationale Sekte und damit wäre es dann auch schon getan. So wie Christus, der lebendige Baustein, nirgendwo in einen anderen Bau passte und kein Platz für ihn war, so ist auch für alle, die zu ihm herangetreten und wirklich erlebt haben und geschmeckt haben, dass er freundlich ist und eine Begegnung mit ihm hatten, so passen auch sie nirgendwo hinein, allein in den göttlichen Bau, von dem Jesus Christus selber sagte, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Es geht hier weiter in diesem Text. Der von den Menschen zwar als unbrauchbar verworfen, bei Gott aber als ein auserwähltes Kleinod gilt. Wer Menschen gefallen will, kann Gott nicht gefallen, so schreibt Paulus in Galater Kapitel 1, wahrscheinlich Vers 10. Wenn ich noch Menschen gefallen möchte, bin ich kein Knecht Christi. Wir müssen die Wahl treffen und ich glaube alle, die wirklich geschmeckt haben, dass der Herr freundlich ist, die Gott wirklich in seiner Gnade erlebt haben, sind von den Menschen und ihren Lehren gelöst worden und sind zum Herrn geführt, mit ihm und seinem Wort verbunden worden für Zeit und für die Ewigkeit.
Amen.
Man kann nicht auf beiden Seiten hinken, in dem Moment, wo ein Mensch Gott wirklich erlebt, ist um ihn geschehen. Da wird er hinzugefügt, als lebendiger Stein, und zwar gegründet auf dem Eckstein, Jesus Christus, unserem Herrn. Ich lese das hier noch weiter in Vers 5. So werdet auch ihr selbst als lebendige Bausteine zu einem geistlichen Hause, zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. Würde man hier mit dem Verstande die Frage stellen, wie kann es einerseits möglich sein, dass wir Bausteine sind, um in diesen Bau gefügt zu werden, und dass wir andererseits geistliche Opfer darbringen sollen, die Gott wohlgefällig sind, können wir zwei Funktionen ausüben? Ihr Lieben, wenn wir die Heilige Schrift lesen und speziell auf unseren Herrn bezogen lesen, dann war und ist er vieles. Er war das Lamm, das geschlachtet wurde. Er musste Hohepriester sein, Mittler, Fürsprecher. Er musste vieles sein und ist es heute noch. Wir können viele Aufgabenbereiche wahrnehmen. Wichtig ist nur, dass wir den Anfang mit Gott gemacht haben.
Amen.
Oh, dass wir alle geschmeckt haben mögen, wie freundlich Gott ist. Dass wir Gott wirklich erlebt haben, um dann die einzelnen Aufgaben und Funktionen wahrnehmen zu können. Ich möchte aus dem Judabrief weiterlesen, Judabrief von Vers 17. Hier steht nicht nur ein herrliches Wort, sondern ein Wort der tiefen Ermahnung geschrieben, Wir lesen Judabrief von Vers 17. Ihr aber, Geliebte, bleibet der Worte eingedenk, welche die Apostel unseres Herrn Jesus Christus vormals geredet haben. Ihr wisst ja, was diesem Ausspruch vorausgegangen ist, wie der Zustand beschrieben worden ist, wie er in der Endzeit sein würde und schon damals war. Denn Zeiten ändern sich ja nicht allzu sehr. Es bleibt alles beim Alten, wird nur noch schlimmer. Damals hat schon Judas gesagt, wehe ihnen, in Vers 11, wehe ihnen, sie sind auf dem Wege Kains gegangen, haben sich aus Gewinnsucht in die Verirrung Biljams verstricken lassen und sich durch ihre Auflehnung, wie einst Kora, ins Verderben gestürzt. Es wird eine ganze Liste aufgeführt. Und dann adressiert der Mann Gottes die wahren Gotteskinder, die sich nicht haben irreführen lassen, sondern die im Worte bleiben und in denen das Wort bleibt. Die Mahnung lautet, ihr aber Geliebte, bleibet der Worte eingedenk, welche die Apostel unseres Herrn Jesus Christus vormals geredet haben. Sie haben euch verkündet. Sie haben euch verkündet. In der Endzeit werden Spötter auftreten, die nach ihrer, der Gottlosigkeit zugewandten Lüsten wandeln. Dies sind die Leute, welche Spaltungen hervorrufen, seelische Menschen, die den Geist nicht haben. Ich darf mir hier, ohne der Heiligen Schrift Gewalt anzutun, die Bemerkung erlauben. Nicht alle, die den Geist haben, hat auch der Geist. Habt ihr begriffen, was dadurch gesagt werden soll? Alle, die vom Geiste Gottes gezeugt, wiedergeboren, erfüllt, mit ihm versiegelt worden sind, werden vom Geiste Gottes geleitet. Und alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, und nur sie und nicht die anderen, sind Kinder Gottes. Und der Geist Gottes leitet in alle Wahrheit. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Und der Geist, der Heilige Geist, ist der Geist der Wahrheit. So wird er im Johannesevangelium beschrieben. In Vers 20 steht, ihr aber, Geliebte, erbauet euch auf eurem hochheiligen Glaubensgrunde, betet im Heiligen Geiste. Was ist dieser hochheilige Glaubensgrund? Jesus Christus, unser Herr. Amen. Denn so hat es Paulus ja auch geschrieben, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt worden ist. Das Wort wird an die Geliebten des Herrn, an diejenigen, die geschmeckt haben, wie freundlich er ist, die seine Barmherzigkeit und Liebe erlebt haben, die zu Gotteskindern geworden sind. Und auch da, schreibt Paulus, gestaltet euer Leben als gehorsame Gotteskinder. Man kann Gotteskind sein und ungehorsam. Man kann Gotteskind sein und gehorsam. Oh, das müssen wir begreifen. Habt ihr's verstanden? Als gehorsame Gotteskinder gestaltet euer Leben nach dem Willen Gottes. Wer möchte von uns gehorsam sein? Ungehorsam ist doch wie die Sünde der Zauberei und Eigenwille wie Götzendienst. Und wie viel Eigenwille begleitet von Ungehorsam findet sich in der gesamten religiösen Welt und vielleicht auch hier und da bei uns. Gott möge Gnade schenken, wirklich Gnade schenken, dass beides nicht mehr zu finden ist, wegen weder Eigenwille noch Ungehorsam. Da gibt es diese 3, 4, 5 Ich will des Luzifer vor seinem Fall. Ich will auf den Götterberg hinaufsteigen. Ich will. Und plötzlich, als er dann das letzte Mal sagte, ich will mich dem Höchsten gleich machen, ist er gestürzt. Es gibt ein Ich will, das nicht von Gott kommt. Und dann gibt es das Ich will Gottes. Ihr könnt es im Hebräerbrief nachlesen. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun bin ich gekommen, o Gott. Und dein Willen zu tun ist meine Lust. Ich will. Das göttliche Will kam da zum Ausdruck. Und Jesus sagte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das sagte er als Menschensohn. Sehr wichtig, auch für uns. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann zurück zum Hebräerbrief. In diesem Willen sind wir ein für alle Mal geheiligt. Vielleicht soll ich das gerade noch vorlesen. Müsste ja schnell zu finden sein. Sind bekannte Stellen. Hebräer Kapitel 10 von Vers 7. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht über mich geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Haben wir das verstanden? Jetzt übertragen auf alle Gotteskinder sind auch wir hier auf Erden, um den Willen Gottes zu tun. Ehe wir den Willen Gottes tun können, müssen wir wissen, was der Wille Gottes mit uns ist. Hier steht dann weiter in Vers 8, während er zu Anfang sagt, Schlachtopfer und Speisopfer, Brand- und Sündopfer hast du nicht gewollt und kein Wohlgefallen an ihnen gehabt, obgleich diese Opfer nach dem Gesetz oder dem Gesetz entsprechend dargebracht werden, fährt er danach fort. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Erhebt das erste auf, um das zweite dafür als gültig hinzustellen.
Amen.
Nicht Schlacht- und Speisopfer, nicht was wir darbringen können, sondern durch das einmalig dargebrachte Opfer des Gotteslammes ist der Wille Gottes in Menschengestalt hier auf Erden vollstreckt worden.
Amen.
Und wir alle haben uns in diesen Willen Gottes hineinzufügen. Und dann steht der herrliche Vers. Ja, jeder Vers ist herrlich, aber der 10. Vers. Und aufgrund dieses Willens sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt.
Amen.
Es steht geschrieben, ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Aber ich bitte euch, und ich sage es nicht nur euch, auch mir, das steht in Verbindung mit dem Willen Gottes. Wenn wir von Heiligung sprechen, dann nicht eine Heiligung, die du und ich an mir, an dir ein bisschen funktionsfähig machen können, sondern an der göttlichen Heiligung in der Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit.
Amen.
Dass wir von der göttlichen Wahrheit des Wortes durchdrungen werden und das ohne Wenn und Aber und Gottes Wort in uns zur Erfüllung kommt. Zurück zu dem Wort im Judabrief Vers 20 noch ein wenig weiter. Ihr aber, Geliebte, erbauet euch auf eurem hochheiligen Glaubensgrunde, betet im Heiligen Geist. O, dass Gott es uns schenken könnte, im Heiligen Geist zu beten. Paulus schreibt an die Korinther im 12. Kapitel, wer im Geiste betet, der redet Geheimnisse mit Gott. Und der Geist spricht Dinge aus, die wir gar nicht wissen können. Gott möchte aus seiner Gemeinde eine geisterfüllte, geistbevollmächtigte, geistgeleitete, durch den Geist versiegelte Gemeinde machen. Und das ist seine Gemeinde. Eine andere Gemeinde hat er nicht. Denn so steht's geschrieben in Epheser 1, Vers 13 und Epheser 4, Vers 30, dass wir versiegelt worden sind, nachdem wir das Wort der Wahrheit aufgenommen haben. Und das Wort der Wahrheit ist das Wort Gottes. Nicht die Deutungen, sondern wirklich das Wort als Original von Gott aus seinem Munde kommend. Dann heißt es hier weiter in Vers 21, und bewahret euch dadurch in der Liebe Gottes. Schon wieder ein Punkt. Kommen wir zu dem Römerbrief zurück. Da schreibt Paulus, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Ohne Ausgießung des Heiligen Geistes gibt es weder Geistesfrüchte noch Geistesgaben. Und die Liebe ist eine Geistesfrucht. Eine Frucht muss wachsen, aber der Boden muss vorbereitet sein, damit ein Wachstum vor sich gehen kann. Und bewahret euch dadurch in der Liebe Gottes voll zuversichtlichen Wartens auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Wer Barmherzigkeit erlebt hat, wird Barmherzigkeit üben. Und es steht in der Bergpredigt, selig sind die Barmherzigen. Selig sind die Friedfertigen. Selig, selig, selig. Wohl uns, wenn wir in diese Liste mit eingefügt werden können. Es tut gut, ab und zu auch die Bergpredigt zu lesen, um den Vergleich zu haben, ob es mit uns schon stimmt oder ob gewisse Punkte noch anders werden müssen. Aber jetzt kommt ein besonderer Vers, und zwar Vers 22 und dann auch 23. Und mit den einen, die sich in Zweifeln befinden, habt Mitleid. Reißt sie aus dem Feuer heraus und rettet sie so. Mit den anderen dagegen habt Mitleid in Furcht, indem ihr sogar das Kleid verabscheut, das vom Fleisch her beschmutzt ist. Göttliches Mitleid wird einen Bruder oder eine Schwester nicht ins Feuer stoßen, sondern herausreißen. Amen. Herausreißen. Ja. Mit den einen, die sich in Zweifeln befinden. Die sollen wir nicht verurteilen. Denen sollen wir nicht nur einen Stoß geben, damit sie fallen. Die sollen wir schnappen, herausreißen, damit sie nicht in das Feuer hineinfallen. Und wenn vom Feuer die Rede ist, dann müssen wir dazu das Wort aus 1. Korinther 3 lesen, denn das bezieht sich schon auf den Gerichtstag, nicht nur auf das Verlorengehen, sondern es gibt einfach Menschen, die nicht können, weil sie gebunden sind und sich selber nicht helfen können, dass ihnen dann geholfen wird. Hier ist übrigens auch der Text von dem Bau oder von dem Grund, der gelegt wurde. 1. Korinther 3 von Vers 10. Nach der mir von Gott verliehenen Gnade habe ich als kundiger Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Jeder aber möge zusehen, wie er darauf weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Und der ist Jesus Christus.
Amen.
Und dann wird viel berichtet, wie man bauen kann. Es gibt verschiedene Weisen und Arten, wie gebaut werden kann. Und dann wird dieser Text abschließend wie folgt geführt, in Vers 15. Oh, wir müssen doch schon den letzten Teil von Vers 13 dazu lesen. Letzten Teil von Vers 13 ganz. Eines jeden Arbeit wird offenbar werden, denn der Gerichtstag wird es ausweisen, weil er sich in Feuer offenbart, und wie die Arbeit eines jeden beschaffen ist, wird eben das Feuer erproben.
Amen.
Wenn hier geschrieben steht, der eine baut Holz, Heu und Stroh, dann ist das eine Sache fürs Feuer. Und zwar recht schnell macht das Feuer damit ein Ende. Aber wenn Gold, Silber, Edelstein, und ich denke da besonders an das Wort aus Offenbarung 3, im letzten Sinn schreiben, wo geschrieben steht, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das im Feuer geläutert ist.
Amen.
Und unser Glaube soll köstlicher erfunden werden als das Gold, das im Feuer geläutert worden ist. Also Gott will uns einen echten, einen wahren Glauben schenken. Und ich erinnere mich an das Wort, es ist in einem Psalm, wo geschrieben steht, dass Gottes Wort siebenfach geläutert ist.
Amen.
Wir, die wir Gottes Wort glauben, müssen durch diese göttliche Läuterung hinein und hindurchgehen. Was schreibt Daniel? Viele werden ausgesondert, gereinigt und geläutert werden. Es gibt genügend Bibelstellen, um das zu belegen und zu zeigen. Wichtig scheint mir hier tatsächlich dieser Vers, dass wir mit denen, die noch nicht können, die noch nicht sehen, was wir sehen, noch nicht sind, ihr wisst, was ich meine, dass wir Geduld mit ihnen haben, ihre Zweifel ihnen nicht anrechnen. Wie viel Geduld hat Gott mit dir und mir schon gehabt? Und wie viel Geduld wird Gott noch mit uns haben? Lasst uns auch miteinander Geduld haben, dass ein wirklich inniges Mitgefühl uns beseelen könnte. Und wie schon oft gesagt, eine wahre Liebe besteht nicht in Worten, sondern in der Tat. Hab Mitleid mit ihnen und reiß sie so aus dem Feuer heraus. Stoß sie nicht hinein, reißt sie heraus. Verurteilt sie nicht, hilft ihnen. Gott will Menschen aus uns machen, die er gebrauchen kann, die zur rechten Zeit am rechten Ort das rechte Wort finden, um es auszusprechen, damit anderen geholfen wird. Zurückkommen zu dem Gedanken von diesem heiligen Grunde und dem Bau Gottes, möchte ich das bekannte Wort aus 1. Timotheus, dem dritten Kapitel, lesen. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15. Hier schreibt Paulus an seinen treuen Mitarbeiter, sollte sich mein Kommen jedoch verzögern, so sollst du dir darüber klar sein, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat, dass da ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. An anderer Stelle im Hebräerbrief schreibt der Apostel, Gottes Haus sind wir. Vielleicht sollte ich es eben auch vorlesen. Es ist am besten, dass man die Bibelstellen vorliest und nicht nur zitiert. Denn sehr schnell könnte man etwas anders gesagt haben, als es geschrieben steht. Hebräer Kapitel 3 von Vers 4. Denn jedes Haus wird von jemand hergestellt. Der aber alles hergestellt hat, das ist Gott. Und was Mose betrifft, so ist er zwar in seinem ganzen Hause treu gewesen, als Diener, um Zeugnis abzulegen für das, was als Offenbarung verkündigt werden sollte. Das ist Mose, Altes Testament. Jetzt lesen wir vom Neuen Testament. Christus dagegen als Sohn über sein eigenes Haus. Und sein Haus sind wir, vorausgesetzt, dass wir an der freudigen Zuversicht und an der Hoffnung, deren wir uns rühmen, bis ans Ende unerschütterlich festhalten.
Amen.
Man muss, um das Ziel zu erreichen, ans Ende kommen. Die halbe Strecke nützt keinem etwas. Was schreibt Paulus wiederum an die Korinther? Wer da laufe, der laufe recht, sonst wird er nicht gekrönt. Und wer recht laufen will, lege alles ab, was ihn hindert, um so an diesem Wettlauf teilnehmen zu können. Habt sicherlich alle gelesen, als diesem einen Mann das Pech widerfuhr, dass er bei der letzten Olympiade geschnappt wurde und gewisse Aufputschmittel gebrauchte, dann wurde er disqualifiziert. Es gehörte nicht zum Programm. Wir müssen gemäß den Spielregeln Gottes spielen. Und wir müssen in den Schranken des Wortes Gottes bleiben. Anders geht es nicht. Und wenn hier nun geschrieben steht, was das Haus Gottes im Neuen Testament betrifft, das Haus sind wir. Petrus hat vorher geschrieben, als lebendige Bausteine werden wir zusammengefügt. Christus ist doch auferstanden. Er lebt. Und der Bau Gottes ist wirklich ein lebendiger Bau. Genauso, wie es keine toten Glieder an dem lebendigen Haupte Jesus Christus gibt, so gibt es auch keine toten Bausteine im Bau der Gemeinde des lebendigen Gottes. Erst muss der Mensch Gott erlebt haben, wiedergeboren worden sein zu einer lebendigen Hoffnung und muss so lebendig geworden sein, und dann erst kann er in diesen Bau hineingefügt werden. Im Alten Testament haben wir einen herrlichen Anschauungsunterricht. Salomo hat ja die Mittel, die zum Bau des Tempels nötig waren, von überall hergeholt. Die Zedern vom Libanon und wo was zu holen war, da hat er es hergeholt. Und alles wurde bearbeitet und ist dann schlussendlich, ohne dass noch gesägt und gehämmert und gemeißelt werden musste, ist dann der Bau herrlich zusammengefügt worden. Und es war, so steht es geschrieben, kein Hammerschlag oder kein Meißel und so weiter, keine Säge mehr zu hören. Wir werden jetzt passend gemacht. Und ich glaube, dass die Verkündigung dazu dient, nicht dass einer den anderen bearbeitet, aber unter dem Worte Gottes werden wir alle ins Gericht genommen, aber dank sei dem Herrn. Nicht in die Verurteilung, in die Beurteilung.
Amen.
Und dann erkennen wir, wo es nicht stimmt. Und lassen uns zurechtbringen. Lassen uns korrigieren, um dann mit dem Herrn weiterzugehen. An die Epheser schreibt Paulus in gleicher Richtung in Kapitel 2 das uns allen sehr bekannte Wort. Epheser Kapitel 2. 20 und 21. Aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, bei welchem Christus Jesus selber der Eckstein ist.
Amen.
In ihm wächst jeder Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn empor. Und in diesen werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geist.
Amen.
Ihr Lieben, wir können uns nicht damit zufrieden geben. Das Wort für diese Zeit geoffenbart bekommen zu haben und die göttliche Botschaft gehört zu haben und auch zu glauben. Damit ist ein hohes göttliches Ziel verbunden. Wenn wir reden, mag nichts dahinter sein. Wenn Gott spricht, dann geschieht's. Er gebeut und es steht da. So lesen wir es wahrscheinlich im Psalm 33. Wo immer es steht, es steht. Gott hat etwas vor. Am Ende der Gnadenzeit muss eine begnadigte Schar, die Heil vor Gott gefunden hat oder erlebt hat und wirklich zubereitet wurde als Ergebnis dessen, was seit Golgatha bis zur Vollendung geschehen sein muss. Nicht um unseren Willen, aber es ist Gottes ewiges Vorhaben gewesen, eine Braut zu haben, ohne Flecken und ohne Runzel. Und sie wird am Ende da sein. Johannes hat sie auf der Insel Patmos in Gesichten schon gesehen. Er sah die Vollendung, eine Schar, weiß gekleidet. Keinen Flecken, keine Runzeln, nichts mehr. Alles, so wie Gott es vorhatte, so sah er die Gemeinde in der Vollendung.
Amen.
Und ich glaube, dass wir begriffen haben, dass es nicht nur um besondere Lehren geht, die gehören dazu. Das Fundament muss stimmen. Der Aufbau muss stimmen, die Lehre muss stimmen, das Leben muss stimmen, alles soll stimmen. Aber schlussendlich haben wir die Dinge nicht bekommen, um darüber zu diskutieren, sondern um mit auferbaut zu werden, um ein Teil dessen zu sein, was Gott jetzt tut, wie wir oft genug gesagt haben, um an dem letzten Wirken Gottes, das hier auf Erden geschieht, Anteil zu bekommen. Und aus dem Grunde hat Gott uns sein Wort gesandt und durch sein Wort gesund gemacht. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Geistlich oder leiblich spielt keine Rolle. Was sagte Bruder Branham einmal mit einem wirklich zerrissenen Herzen? Der krankeste Leib, den ich auf Erden kenne, ist der Leib Jesu Christi. So zerrissen, so zerschlagen, so verwundet, der Leib Christi. Und darum geht es in der Hauptsache. Diese irdische Hülle werden wir eines Tages alle ablegen. Und Bruder Russ hat sehr treffend aus Jesaja 40 gelesen. Rufe, predige. Was soll ich rufen, was predigen? Sprich, alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras verwelkt und die Blume verdorrt. Und siehe da, es ist nichts mehr übrig geblieben. Ich habe irgendwann ein Foto gefunden. Ich bin ja niemand, der oft zum Fotograf gegangen ist. Da gehen nur schöne Menschen hin. Aber wenn man einen Führerschein machen muss und so weiter, geht man auch da mal hin, wenn es sein muss. Und ich habe meinen ganz alten Führerschein gefunden von 1951 und habe da das Foto gesehen und dachte, das sieht aber doch ganz anders aus im Moment wie damals, nicht wahr? Aber das ist der Weg des Menschen. Wir blühen auf und wir verwelken. Aber als Gotteskinder haben wir in uns, in unserer Seele, in diesem Leibe, tragen wir einen göttlichen Schatz.
Amen.
Und Paulus sagte schon, ich möchte nicht erst entkleidet werden,
Ich möchte lieber gleich überkleidet werden. Nicht erst den Tod sehen, sondern verwandelt werden. Aber wie auch immer, wir nehmen doch göttliche Substanz mit uns. Und da sagt Paulus ebenfalls ein schönes Wort an die Korinther gerichtet, irgendwo ist der 19. Vers. Und wenn unser irdischer Leib auch abnimmt, wird der Innere von Tag zu Tag neu gestärkt. Amen. Ganz gleich, wie schwach wir im irdischen Leibe werden können, in unserer Seele singt, Herr, ich werde wieder jung sein. Amen. Ich werde keine Spur mehr sehen von Not und Tod und Älterwerden und Krankheit und so weiter. Dann haben selbst wir, die wir schon älter sind und älter werden, einen herrlichen Trost, dass wir nicht rumjammern und klagen. Manchmal ist es zum Klagen, das gebe ich ehrlich zu. Bei mir vielleicht noch nicht, aber bei anderen. Aber wir denken einfach daran, dass Gott ja alles wohl machen wird. Dass wir nur über diese oder durch diese Erde zu gehen haben. Und dann kommt der herrliche Auferstehungstag. Und dazu schreibt ja Paulus, gesät wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft. Gesät wird ein vergänglicher Leib, auferweckt ein unvergänglicher Leib. Wenn wir uns doch in jeder Lage entsprechende Schriftstellen vor Augen halten und führen würden, die geben uns Trost. Die würden uns aufhelfen. Nicht nur munter machen, sondern stärken. Denn so steht's geschrieben. Von dem Trost, den die Heilige Schrift und die Heiligen Schriften uns geben. Und Paulus hat ja 1. Thessalonicher 4 mit den Worten beendet, so tröstet euch also untereinander mit diesen Worten.
Amen.
Und vorher, was hat er da dargelegt? Dass der Herr wiederkommen wird? Mit der Posaune Gottes? Mit der Stimme des Erzengels? Und so weiter? Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Und dann werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt werden. Und dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft.
Amen.
Und also bei dem Herrn sein alle Zeit. Danach steht, so tröstet euch also untereinander mit diesen Worten. Ein Trost für uns alle.
Amen.
Gesät wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft. Gesät wird meinetwegen irgendwann ein irdischer Leib. Auferstehen wird ein Leib, der nicht mehr älter werden kann, ein Auferstehungsleib, wie ihn unser Herr mit der Auferstehung selbst bekommen hat und wie wir ihn alle haben werden. Tröstet euch also untereinander mit diesen Worten. Lasst uns zusammenfassen, worum es Gott jetzt geht. Um die Vollendung seiner Gemeinde, die aufgebaut ist auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Der Herr hat wirklich nur eine Gemeinde, und zu dieser einen Gemeinde können alle aus allen anderen Gemeinden gehören, wenn sie dem Herrn dienen, sich rufen lassen, schmecken und erleben, wie freundlich er ist, lebendig gemacht werden durch die Wiedergeburt und dann als geistliche Bausteine in diesen Bau Gottes hineingefügt werden. Wir alle kommen ja aus verschiedenen Denominationen und Glaubensrichtungen. Gott war uns gnädig. Er wird noch vielen gnädig sein, so glauben wir es, und noch viele herausrufen, damit sein Schmerzenslohn groß werde und Golgatha sich in vollem Maß gelohnt haben wird. Ich glaube daran. Ich glaube, dass sich Golgatha gelohnt hat. Ich glaube, der Herr wird eine Schar haben, die ihm geglaubt, ihm vertraut und ihm gehorsam war und bis zur Vollendung den Weg mit ihm gehen wird, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. lebendige Bausteine zu einem göttlichen Bau zusammengefügt, in dem geistliche Opfer dargebracht werden sollen. Judas sagte, betet im Heiligen Geiste. O, dass Gott seinen Geist so ausgießen könnte, dass alle im Heiligen Geiste beten würden, dass alle so auferbaut, gefestigt und gegründet würden, wie Gott es haben möchte. Ich glaube daran. Ich glaube, dass die Gemeinde am Ende so sein wird, wie sie am Anfang war. Und wenn dort der Geist fiel und die Menschen gesegnet und von Gott gebraucht wurden, dann dürfen auch wir mit einer mächtigen Ausgießung des Heiligen Geistes rechnen. Und wenn sich damals buchstäblich die Städte bewegte, bei Gott ist alles möglich. Das würde nicht zum ersten Mal geschehen. Denk dann, ich glaube, es war Petrus oder was Paulus in jedem Fall. Mal war der im Gefängnis, mal jener. Es war wohl doch Petrus, als plötzlich dann die Gefängnistüren sich vor ihm öffneten. Und er meinte, es sei ein Traum. Es war kein Traum. Wahre Kinder Gottes erleben nicht Träume. Sie erleben Realität. Amen. Er wurde herausgeführt. Ja. Ihm öffneten sich die Türen. Ich habe da keine Mühe. Hat Gott nicht Wege und Mittel, da ein Schloss aufzuschließen und wieder zuzuschließen? Der kann jede Tür aus den Angeln heben, jedes Gefängnis nach zum Himmel empor und wieder runterstellen, ohne dass ein Riss entsteht. Gott kann alles. Und für wen tut er es? Für die Seinen, die ihm vertrauen, auch in der Stunde der Prüfung wirklich vertrauen und ihre Hoffnung auf ihn setzen. Doch der Herr wird alles wohlmachen, auch mit dir und mit mir, mit uns allen. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen. Amen. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für das große Vorrecht, das wir sehen und schmecken durften, wie freundlich du bist. Du hast dich uns geoffenbart in großer Huld. Wir haben dich erkannt. Wir wissen, wer du bist. Derselbe, der du im Alten Testament warst. Jahwe des Alten Testaments ist Jesus des Neuen Testaments. Derselbe Herr, derselbe Gott hat sich nur, um seinen Ratschluss zu verwirklichen, im Fleische offenbart. Geliebter Herr, wie danken wir dir dafür, dass wir es erleben durften, mit Gott versöhnt worden zu sein. Heiland, wir bitten dich, mach uns lebendig. Geliebter Herr, schaff dir ein Volk reinen Herzens, das dann geheiligt dir ist. Schaff's durch die Kraft deines Blutes. Tauf uns mit Feuer und Geist, dass wir in Zungen dich rühmen, dass unser Herz dich lobpreist. Herr, du schenkst nur Echtes und Wahres. Und darauf warten wir und damit rechnen wir. Treuer Heiland, baue du weiter deine Gemeinde, beziehe uns mit ein und vollende diesen Bau bis zu dem Augenblick, wo gerufen wird, Heil, Heil, Heil sei ihm. Denn der Schlussstein ist in der Hand Zerubabels. Geliebter Herr, du bist beides, der Eckstein und der Schlussstein, Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Dir haben wir uns anvertraut, o Herr. Du hast uns erlöst, hast dein Blut und Leben für uns dahin gegeben. Hier sind wir, geliebter Herr, mitsamt deinem ganzen Volke. Weihen wir uns dir aufs Neue. Sei uns gnädig, erbarme dich unser, stärke uns im Glauben, vergib, rechne nichts an, und habe du selbst deinen Weg mit deinem Volke. Dank sei dir für dein Reden in unseren Tagen. Dein Wort ist nicht nur ein geschriebenes Wort in dem heiligen Buch genannt die Bibel. Dein Wort ist lebendig geworden durch Offenbarung des Heiligen Geistes und geschrieben in erneuerte Herzen, geoffenbart in diesen letzten Tagen. Treuer Herr, wie groß bist du, wie herrlich ist dein Name. Du tust Großes an uns und allen Enden der Erde. Wir bitten dich, treuer Herr, segne dein Erbe, gib neuen Gnadenschein, neuen Mut, neue Kraft, neues Vertrauen, neuen Gehorsam, dir zu folgen. Wir wissen, du hast begonnen und du wirst vollenden. Ich danke dir für all meine Brüder und Schwestern, die hier sind, und für alle, die nicht hier sein können. Herr, du weißt, wo sie sind. Segne die Deinen auf der ganzen Erde und sei du mit uns allen. Auch in dieser Stunde legen wir dir die besonderen Gebetsanliegen hin, was immer es sein mag, besonders die Frau unseres geliebten Bruders aus Wolfsburg. Wollest du deine heilende Hand ausstrecken und sie berühren? Noch geht Kraft von dir aus. Du bist derselbe. Gelobt und gepriesen sei dein heiliger Name. Auch in unserer Mitte wolltest du jetzt anrühren, heilen, befreien, segnen. Ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Gelobt sei dein heiliger Name. Wir sind kein zerstörter Schutthaufen mehr. Wir sind ein neu erbautes Haus Gottes. Geliebter Heiland, du hast uns das Fundament gezeigt. Wir haben uns darauf bauen lassen. Gelobt sei dein Name. Auf dem Bau oder auf dem Grund der Apostel und Propheten. Du bist der Eckstein. Wir danken dir dafür. Du fügst lebendige Steine zu dir hinzu. Du hast gerufen, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Ich will euch erquicken. O Gott, es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Und ich bitte dich jetzt darum, schenke allen diese Gewissheit, dass Golgatha auch in ihrem Leben göttliche Realität geworden ist und dass wir nur noch auf die Vollendung warten, auf die Verwandlung unseres Leibes. In der Zwischenzeit, o Herr, verwandle unser Leben, unsere Herzen, unsere Seele, dass wir Menschen werden, die in deinen Wegen wandeln. Ich bete dich an. Ich danke dir, treuer Herr. Du hast Großes an uns hier getan. Wir preisen dich dafür und rühmen deinen wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen, in dem allein Gnade, Heil und Rettung, ja, in dem sich Gott offenbart hat und darin alles zu finden ist. Ach Herr, erhebe du nun wirklich dein Antlitz über uns. Schau nicht weg, sieh uns an durch Golgatha. Erhebe dein Antlitz über uns, deine segnenden Hände. Sei uns gnädig, dass wir dir glauben und vertrauen. Ja, gib uns deinen Frieden, deinen Segen, dein Heil. Habe Dank, dass du es getan hast. Du hast es getan. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.